Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Die Predigt heute kommt aus dem Jakobusbrief. Den Jakobusbrief studiere ich seit Anfang des Jahres und habe mich viel mit beschäftigt. Und da kein anderes Thema vorgegeben war, dachte ich, nehme was aus dem Jakobusbrief. Da kenne ich mich jetzt aus. Und wie immer, wenn wir predigen oder wenn wir Bibel lesen und was rausziehen wollen für unser Leben, ist es gut und notwendig, was darüber zu wissen, Dirk, oder? Hintergrund, wer schreibt, in welcher Situation. Nun, Jakobus ist allgemein angesehen als Bruder von Jesus. Es ist nicht bewiesen, aber die Gelehrten dieser Zeit sehen es als hohe Wahrscheinlichkeit an, dass er Jesu Bruder war. Josef hatte 5 Söhne tatsächlich, der erste war Jesus, der zweite war Jakobus und es gab noch 3 andere. Soweit wir wissen, waren die Brüder von Jesus zu Jesu Lebzeiten nicht gläubig. Wir sehen sogar, dass sie teilweise genervt waren von seinem Lebenswandel. Wir lesen darüber in Markus 3, er hat Mahlzeiten verpasst, er hat quergedacht hier und da. In Johannes 7 lesen wir sogar, sie wollten Jesus Tipps geben, wie er seinen Dienst besser aufziehen kann. Offenbar haben sie sich dann aber taufen lassen, vor seinem Tod, nach seinem Tod, wir wissen es nicht genau, aber in der Apostelgeschichte 1 sind sie am Beten mit den Aposteln, also gehen wir davon aus, dass sie Jünger Jesu geworden sind. In der Apostelgeschichte 15, also ein bisschen später, ist schon von Jakobus die Rede als ein angesehener, einflussreicher Jünger Jesu in der Jerusalemer Gemeinde. Und vom Geschichtsschreiber Josephus wissen wir, dass Jakobus 62 nach Christus gesteinigt wurde. Von den Juden auf Befehl des Präfekten Albinus, des römischen Präfekten Albinus. Also Jakobus hat wie viele andere Apostel auch den Weg vom Ungläubigen über die Taufe zum Jünger hin zum Märtyrer gemacht. Er ist für seinen Glauben gestorben und ich denke von solchen Leuten, also ich bin von solchen Leuten immer inspiriert und wir sollten inspiriert sein und uns genau anhören, was sie zu sagen haben. In welcher Zeit lebte Jakobus? Die Situation in Israel war, dass Israel besetzt war von den Römern, aber es gab immer wieder Aufstände. Die Zeloten haben sich da hervorgetan, gewaltsame Aufstände. Und so kam es 66 nach Christus zum jüdisch-römischen Krieg, der bis 73 ging, also kurz nachdem Jakobus gestorben war. Und der Höhepunkt dieses Krieges war die Zerstörung des Jerusalemer Tempels 70 nach Christus. Die Römer, der Aggressor zu der Zeit, müssen in der Bevölkerung damals Angst und Wut ausgelöst haben. Der Brief wurde wahrscheinlich 50 bis 60 nach Christus geschrieben, war einer der frühen, einer der ersten Briefe. Und das Hauptthema vom Jakobusbrief war das praktische Christsein. Was bedeutet es, Christ zu sein? Was ist gelebter Glaube? Im Gegensatz zu bloßen Lippenbekenntnissen. Wahrscheinlich war er an Judenchristen gerichtet. Wir lesen von der Synagoge im Kapitel 2. Und es gibt so im Jakobusbrief so ein bisschen Anreihung von Weisheiten. Also man sagt doch, das ist die Weisheit des Neuen Testaments. Manchmal so fehlt ein bisschen der Zusammenhang, aber es geht um ganz viele Themen, die dort angereiht sind. Bekannt ist der Jakobusbrief für den Satz, Glaube ohne Werke ist tot. Aus dem Kapitel 2, Vers 17, den Ungelehrte gerne als Widerspruch darstellen, konstruieren zu Paulus, der im Römerbrief geschrieben hat, Gnade durch Glauben allein. Wir wissen, dass beide Sätze richtig sind, aber zwei völlig verschiedene Irrlehren adressieren und deswegen soll das heute nicht Thema der Predigt sein, sondern ich predige heute nur aus dem Kapitel 1. Und wenn euch das inspiriert, dann hoffe ich, dass ihr vielleicht das aufnehmt und die restlichen Kapitel studiert. Es geht im Kapitel 1 um Versuchung, um Anfechtung. Was ist das? Luther hat es Anfechtung genannt. Im Griechischen heißt es Peirasmos. Die Elberfelder Übersetzung redet von Versuchung. Die Genfer, neue Genfer Übersetzung redet von Prüfung. Allgemeinhin verstehen wir unter Anfechtung Herausforderungen, die das Leben für uns bereitstellt und über die wir stolpern können oder die uns stark machen können. Mit Versuchungen haben wir in allen Lebenslagen zu tun. Gesundheit, ab 50 vor allen Dingen, bergab. Verluste, Freunde. Meine Eltern sind 86, die leiden daran, dass sie eigentlich wenig gleichaltrige Freunde mehr haben. Eltern, wir verlieren Eltern. Depression. Ein Nachbar hat mir erzählt, seine Frau leidet unter Depression. 8% der Deutschen angeblich leiden unter Depressionen. Wenn du jünger bist, machst du dich vielleicht Gedanken über deine Ausbildung. Was wird sie erfolgreich? Vielleicht hast du Ärger mit Eltern, mit Mitbewohnern. Finanziell gibt es eine Menge Herausforderungen, Anfechtungen. Nach 2 Jahren Pandemie, wenn du in der Gastronomie gearbeitet hast oder arbeitest oder in der Kultur, hast du eine schwere Zeit hinter dir. Ablehnung, Ängste, Ängste aller Art. Wir haben davon heute schon gehört, Krieg in der Ukraine. Wir sind auch mitten in der Klimakrise, das vergessen wir manchmal. Das sind Dinge, die einem Angst machen können und uns beschäftigen und das Potenzial haben, Prüfungen zu sein. Aber wir wollen uns diese Versuchung jetzt mal genauer anschauen, was Jakobus dazu sagt, um den biblischen Hintergrund zu bekommen. Und wir lesen im Kapitel 1, Vers 13 bis 17. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht eine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Nun, das ist eine Stelle, wo ich mir lange darüber Gedanken gemacht habe, weil ich die lange nicht mehr gelesen hatte. Die erste Kernaussage ist, ich trage die Verantwortung für Anfechtung. Der Impuls mag von außen kommen, aber die Verantwortung übernehme ich, weil die Begierde die Sünde kreiert. Und die Begierde ist drin in mir, mein Fleisch. Wir haben die Verantwortung, wir entscheiden. Ich habe mir überlegt, Analogien, stell dir vor, du fährst abends ohne Licht mit dem Fahrrad und wirst angefahren, vom Auto erfasst. Die Verantwortung trägst du, der kein Licht am Fahrrad hat. Bei uns im Tennisverein sind die Zäune massenweise umgeknickt nach dem Sturm von vor 2 Wochen. Warum? Wir haben die Werbeplakate dran gelassen. Das ist wie ein Segel und der Sturm hat die alle umgeknickt. Wer hat die Verantwortung? Der Sturm? Nein, der Tennisverein, weil er die Planen nicht abgemacht hat. Also von außen kommen Impulse, aber wir entscheiden, was wir mit unserer Begierde, die aufbegehren will, machen. Die Verantwortung tragen wir. Was können wir noch von Jakobus lernen? Er schreibt über Sünde, er schreibt über Tod. Es geht um Sünde, es geht um Tod, es ist ernst. Wir neigen dazu, mit Versuchungen zu spielen, sie runterzuspielen, andauernd. Kinder sagen, ach, wenn ich die Süßigkeit mitgehen lasse, das tut niemandem weh. Teenager sagen, ach, wenn ich diese Netflix-Lizenz von meinem Kumpel mitbenutze, das schadet doch niemandem. Auftraggeber sagen, ach, wenn ich diesen Auftrag ohne Mehrwertsteuer abrechne, spare ich viel Geld. Der Staat merkt das gar nicht. Ehemänner sagen, wenn sie ihre Frauen anschreien, sei doch nicht so empfindlich. Und das sind die täglichen Anfechtungen, mit denen wir es zu tun haben. Es ist ernst. Jesus war es ernst. Er schrieb in Matthäus schrieb über ihn, er sagte in Matthäus 18, Vers 8, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst ihn in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Das sind drastische Beispiele, Metaphern, aber sie zeigen, wie ernst es ist. Versuchungen führen zu Sünde. Sünde ist Trennung von Gott. Und Sünde führt zum Tod. Und der Tod ist ewige Trennung von Gott. Es ist ernst. Der dritte Punkt, den ich einleitend machen möchte aus dieser Stelle, ist, alle gute Gabe kommt von Gott. Er will uns segnen. Im 1. Korinther 10, Vers 13 lernen wir, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Also jede Prüfung, jeder Impuls, der von außen kommt, wird von Gott geprüft, ob er tragbar für dich ist. Das ist super ermutigend. Es ist nichts, was uns zerstören kann. Ich denke an Eltern, die ihre Kinder erziehen dabei. Als Eltern, die wir unsere Kinder gut erziehen wollen, geben wir ihnen Herausforderungen, damit sie wachsen, damit sie nicht in einer Welt, wo diese Herausforderungen kommen, wehrlos sind. Aber wir geben ihnen nicht zu viel. Wir wollen nicht, dass sie als Kind zerbrochen werden. So ist unser Vater. Wir als Eltern sind da manchmal, liegen auch mal falsch, wir sind nicht perfekt. Gott ist perfekt. Er gibt uns nicht mehr, als wir tragen können. Nun, das war die Einleitung über Versuchung. Also wir haben die Verantwortung, es ist ernst und Gott ist gut. Aber jetzt kommt es, wie gehen wir damit um? Und wir lesen im Vers 2, Vers 4. Immer noch im Jakobus Kapitel 1. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Der erste Punkt, Freude. Wir sollen Prüfungen begegnen mit Freude im Herzen. Das ist, was Jakobus als erstes sagt. Warum? Was gibt es daran zu freuen? Nun, Prüfungen stärken unseren Glauben. Sie erhöhen unsere Geduld. Sie machen uns vollkommen als Menschen, der Jesus ähnlicher wird. Und das ist, was wir wollen. Das ist, was wir wollen in unser Leben lang. Das ist, was wir wollen bis zu unserem Tod. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und das passiert in Prüfungen. Und deswegen können wir froh darüber sein. Paulus sagt im Römerbrief 5, Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Hoffnung aber lässt sich nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Paulus schreibt, dass wir uns rühmen können, ja, so ähnlich wie Freude haben, rühmen können. Da ist nichts die Rede von bedrückt sein. Warum? Weil Prüfung, Geduld und Hoffnung für uns bringen. Wir haben uns auch entschlossen, Flüchtlinge aufzunehmen jetzt vom Ukraine-Krieg, und das ist eine Prüfung. Das ist eine Prüfung vom Haushalt von 4 Leuten auf 7, vielleicht 9 zu gehen, selbst wenn man ein Haus hat. Es gibt Ängste, es gibt Befürchtungen. Man weiß nicht, wie der Alltag dann aussehen wird. wird sich verändern. Aber wie, weiß ich nicht. Aber ich habe mich entschieden, wirklich diese Herausforderung mit Freude aufzunehmen. Mit Freude, mit Dankbarkeit. Natürlich Dankbarkeit auch, dass es uns besser geht und dass wir geben können. Aber mit Freude, dass ich weiß, diese Prüfung von Gott wird uns nicht überfordern und wir werden gestärkt daraus hervorgehen. Wir brauchen Prüfungen. Hin und wieder sind Prüfungen auch mit Leid verbunden. Auch das erfahren die Menschen in der Ukraine leider. Leid ist aber nicht automatisch, führt es zu mehr Geduld, zu mehr Glauben. Wenn ich dem Leid aus dem Weg gehe, wenn ich mich als Opfer fühle, wenn ich mich beklage, das sind alles Eigenschaften, wo ich keine Freude habe, wo ich mich nicht rühme. Also ein ganz anderer Ansatz, eine ganz andere Einstellung. Das wird Gott nicht benutzen können, damit wir wachsen. Die richtige Einstellung ist Freude, sich rühmen. Das ist nicht immer leicht. Manchmal braucht man Zuspruch, man braucht Gebet. Und darauf komme ich noch zu sprechen. Wenn wir durchhalten, werden wir geduldiger, stärker und bewährter im Glauben. Es entsteht eine geistliche Reife. Welche Prüfung hast du im Moment in deinem Leben? Ganz andere wahrscheinlich als ich, aber wir alle haben das in unserem Leben. Überleg mal. Und wie stehst du der Prüfung gegenüber? Mit Klagen vielleicht? Fühlst du dich als Opfer? Versuch mal mit Freude der Prüfung zu begegnen. Wir lesen weiter im Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen. Der zweite Punkt, was uns Jakobus empfiehlt, ist das Gebet. Das Gebet gibt uns Kraft. Es gibt uns eine geistliche Perspektive. Gebet ist ein wichtiger Bestandteil der Wahrnehmung Gottes. Und wenn es dir schwerfällt zu beten, wie mir alleine, such das Gebet mit Geschwistern. Für mich ist es was ganz anderes, heute hier zu beten im Gottesdienst, als morgens alleine. Interessant finde ich, Jakobus rät zum Gebet für Weisheit. Er rät zum Gebet für Weisheit. Nicht, dass das Leid XY aufhört, sondern er gebet um Weisheit. Weisheit ist eine geistliche Qualität, die man über Jahre oder Jahrzehnte erlangt. Wenn man betet um Weisheit, Gott gibt gerne, heißt es. Aber wir müssen im Glauben beten. Wir dürfen nicht zweifeln. Was heißt denn zweifeln? Der eine versteht das, der andere das. Einerseits sind Zweifel nichts Schlechtes. Ich selber zweifle gerne. Es gibt gute Zweifel. Guter Zweifel ist, wenn wir ehrlich über Gedanken, über Unsicherheiten sind. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Gott uns Klarheit und Gnade gibt. Aber manchmal können Zweifel auch negativ, destruktiv, vorsätzlich sein. Ich würde es als unentschlossen oder Wankelmut bezeichnen. Beispiel, wenn du nicht sicher bist, ob Gott, du betest für was und du bist nicht sicher, ob Gott das wirklich machen kann. Wird das wohl kaum machen. Du betest gelegentlich für Dinge, wenn dir gerade der Schuh da drückt. Ah, morgen habe ich eine Prüfung, Gott, bitte mach. Das machen auch die gar nicht an Gott glauben. dann bist du ein Zweifler, dann bist du ein Wankelmütiger. Und Jakobus nennt diese Analogie mit der Woge. Die Woge lässt sich bewegen von außen, vom anderen Wasser, vom Wind. Wir sollen aber auch im Gebetsleben uns nicht bewegen lassen wie eine Woge, sondern fest sein in unseren Überzeugungen und unserem Glauben, dass Gott unser Gebet erhört und erfüllt. Guck in dich rein. Bist du manchmal wankelmütig in deinen Ansichten, in deinem Gebet? Sei nicht wie eine Woge. Steh zu deinen Überzeugungen. Ich möchte ein persönliches Beispiel mitbringen zu dem Thema Freude und Gebet in Herausforderungen. Ich habe tief drin so das Bedürfnis nach Sicherheit bei mir. Das ist ganz tief angelegt. Und das hat mir schon immer, das ist immer verbunden schon mit der Angst, meinen Job zu verlieren. Und ich habe deswegen vielen Dingen meinen Beruf untergeordnet. Es war immer für mich an erster Stelle. Und ich bin Christ geworden und ich habe gelernt, intellektuell, meine Sicherheit kann ich nur von Gott bekommen, nicht von meinem Job. Das habe ich alles hier oben verstanden. Aber tief drin ist das nicht von heute auf morgen, dass ich so handle. Verhaltensänderungen kommen über Jahre oder Jahrzehnte. Und so war es zum Beispiel, dass kurz nach der Geburt meines ersten Sohnes ich sofort danach auf so einen Workshop von der Arbeit gegangen bin und das hat meine Frau verletzt. Das hätte nicht sein sollen. Und Gott hat das aber gesehen, denke ich. Gott hat immer wieder mir Prüfungen gegeben, um das zu verändern. Zum Beispiel eine Arbeitslosigkeit 2004, wo ich 9 Monate auf Arbeitssuche war. 200 Bewerbungen geschrieben. Ich musste einen schwierigen Lebenslauf verkaufen meinem zukünftigen Arbeitgeber. Das zweite Kind war unterwegs. Eine Zeit der Prüfung. Versuchung, Gott anzuklagen. Versuchung, die Unwahrheit zu sagen über meine Motivation, warum ich für die Gemeindeverwaltung gearbeitet habe. Ich weiß, dass ich damals viel im Gebet gerungen habe und gerungen habe um Zuversicht und Freude. Heute läuft vieles gut für mich im Job. Ich habe Spaß an der Arbeit, meine Arbeit wird wertgeschätzt. Aber das Wichtigste, ich fürchte die Arbeitslosigkeit nicht. Ich weiß, wenn irgendwas passiert, Gott hat etwas Besseres geplant für mich. Und da durch diese Prüfung entstandenem Glauben fühle ich mich sehr gesegnet von Gott. Wir können Gott vertrauen in unseren Prüfungen. Geschwister, lasst uns die Prüfung annehmen. Wir lesen weiter im Kapitel 1, Vers 19. Ihr sollt wissen, meine Lieben, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören. Das ist auch eine bekannte Stelle für einen Jakobusbrief. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Der dritte Punkt und letzte Punkt, langsam zum Reden. Schnell zum Hören. Langsam zum Zorn. Hab's richtig gesagt? Ich glaube. Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich bin jemand, der es gerne ein bisschen würziger hat. Wer es würziger haben will, der geht ins Alte Testament, Sprüche 29, 20. Siehst du einen, der schnell ist zu reden, da ist für ein Tor mehr Hoffnung als für ihn. Oder Prediger 7, 9. Sei nicht schnell, dich zu ärgern, denn Ärger ruht im Herzen des Toren. Tor ist der Dummkopf. Ich liebe diese würzige Ausdrucksweise im Alten Testament. Des Menschen Gott tut nicht, was recht vor Gott ist. Was tut des Menschen Zorn? Töten, zerschlagen, zerstören, schlagen, mit der Faust auf den Tisch hauen, schreien, verletzen, beleidigen. Das ist menschlicher Zorn. Langsam sollen wir dazu sein. Stattdessen sollen wir das Wort sanftmütig aufnehmen, das bereit ist in uns drin, das bereits in uns drin ist, unsere Seelen selig macht. Herrlich. Eine Anmerkung dazu, lasst mich offen sein. Diese Predigt mag dir einleuchten und du hast vielleicht aufgeschrieben, Freude, Gebet, langsam zum Zorn. Und du hast es im Herzen bis morgen oder vielleicht bis übermorgen. Und dann hast du es vergessen. Und hier kommt unser tägliches Bibelstudium ins Spiel und unsere Gemeinschaften. Wir müssen uns daran erinnern, an diese Dinge. Und ich selber, auch viele andere sind jetzt im Umbruch mit den Bibelkreisen zum Beispiel. Wir brauchen geistliche Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen Bibelkreise, wir brauchen Familien, um uns dieser Dinge zu erinnern, um uns zu inspirieren. Weil es gibt immer Leute, die sind stärker in diesen Dingen als ich selber. Bitte habt das im Herzen, vergesst das nicht. Wir brauchen die Bibelkreise. Bleibt eng verbunden mit eurem Bibelkreis. Ich komme zum Schluss. Anfechtungen treffen uns und wir entscheiden, ob wir uns unseren Begierden nachgeben oder nicht. Es ist ein ernsthafter Kampf. Aber wir wissen, Gott ist auf unserer Seite, der uns nicht überfordert. Jakobus rät uns in diesem Kampf zu Freude, nicht klagen, nicht weglaufen. Die Einstellung ist wichtig. Er rät uns zu Gebet, nicht wankelmütiges Gebet. Und er rät uns, langsam zu reden und langsam zum Zorn zu sein. Wenn wir damit unseren Begierden begegnen, wachsen wir in Geduld, in Glauben, in Hoffnung. Es entsteht geprüfter Glaube. Vers 12. Selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Als Belohnung gibt es immer wieder den Siegeskranz, das ewige Leben. Luther spricht hier von der Krone des Lebens, die uns am Ende überreicht wird. Das ist das ewige Leben. Amen. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Wir feiern jetzt noch das Abendmahl. Wir erinnern uns daran, indem wir Brot und Wein zu uns nehmen, dass Gottes Sohn Jesus seinen Körper und sein Blut für uns geopfert hat, damit wir leben. Ich bete noch. Lieber Gott, ja, es ist eine Zeit von Anfechtung, wir haben viel darüber heute gehört. Und es ist gut zu hören, dass wir so und so damit umgehen können. Und es ist gut, Beispiele zu haben, die hier von Jakobus genannt werden, die uns helfen, mit diesen Prüfungen umzugehen. Helf uns, freudig zu sein. Helf uns, ins Gebet zu gehen. Und helf uns, langsam zum Zorn zu sein. So wie es uns Jesus vorgelebt hat. Der weiß Gott auch genug Prüfungen in seinem Leben hatte. Und wir können von ihm viel lernen. Wir wollen dessen jetzt gedenken im Abendmahl. Ich bete in seinen Namen. Amen.